Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 610. Heute blicken wir zurück auf die Woche nach WrestleMania. Eine neue Ära hat bei WWE begonnen. Wie fühlt sie sich an? Was sind die großen Veränderungen? Wir sprechen drüber. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Hallo. Wir machen hier auch demnächst ein Barbershop-Quartett auf. Übrigens, wir brauchen noch zwei weitere Sänger. Wer Lust hat, gerne schreiben. Kai, es ist die Woche nach WrestleMania. Wir haben so viel gepodcastet wie selten zuvor. Wir können uns auch langsam nicht mehr sehen. Wie geht's dir?
Ich habe mir wirklich gerade gedacht, als ich hier alles aufgebaut habe, dann habe ich gedacht, es ist heftig, dass WrestleMania erst eine Woche her ist. Weil es fühlt sich trotzdem länger her an. Also ich weiß auch nicht warum. Vielleicht auch dann, wenn dann in so einer Woche recht viel passiert. Es ist merkwürdig. Und ich habe ja schon beim letzten Podcast gesagt, als wir NXT, glaube ich, aufgenommen haben.
So, yes.
Ich vermisse das schon fast, weil das war so diese kleine Bubble aus 2-3 Tagen. Es war ganz cool. Und es ist dann auch immer schön, wenn man noch diese After-Mania-Woche, natürlich Raw noch mal viel, viel krasser als SmackDown, dann mitnimmt, weil das ist immer so ein schöner Ausklang. Aber du weißt auch, irgendwo am Horizont sind neue Sachen. Vielleicht auch das berühmte Post-WrestleMania-Loch, was irgendwann kommt. Ne, was wir auch immer haben, so zwischen Mania und SummerSlam. Aber unabhängig davon, dass wir uns sowieso nicht sehen können wollen, freue ich mich trotzdem auf den Podcast.
Ja, aber wir haben sehr, sehr viel zusammen gepodcastet in den letzten Wochen. Also die zwei Preview-Podcasts zu WrestleMania, die Reviews zu WrestleMania, die Review zu NXT. Jetzt machen wir hier noch eine Runde WWE nach WrestleMania. Das hat ja auch einen schönen Rhythmus, das haben wir auch die letzten Jahre ja immer wieder gern gemacht. Und wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann nicht von Kai und mir, sondern unter anderem dann auch mit Markus das Magazin. Da besprechen wir natürlich auch die aktuellen Entwicklungen rund um AEW. All-in-Backstage-Footage, Reaktionen, CM Punk und so weiter und so fort. Da werden wir heute nicht drüber sprechen, weil das spielt für das, worüber wir sprechen wollen, keine so besonders große Rolle. Aber es war auf jeden Fall auch ein großes Aufregerthema, muss man sagen. Jetzt unter der Woche wurde darüber viel diskutiert. Und ja, CM Punk, der wohnt in einigen Köpfen. Also nicht nur bei dir, Kai, sondern auch woanders.
Auch bei Markus.
Auch bei Markus. Und da wird heftig drüber diskutiert. Deswegen war das Magazin auch diesmal wieder ein bisschen länger, weil wir, da habe ich 20 Minuten allein über dieses Thema diskutiert haben.
Okay.
Weil wir dann auch sehr unterschiedliche Ansichten teilweise zum Thema haben. Also ganz interessant, gibt's im Magazin zu hören. Wir konzentrieren uns heute aber auf das Geschehen bei WWE, weil wir haben es ja auch schon bei den WrestleMania Reviews angesprochen. Da hat man ja sehr stark eine neue Ära promoted. Also egal, ob es am Kommentar durch jemanden wie eine Stephanie McMahon zum Beispiel. Selbst denn Paul Levesque, selbst Triple H selbst hat hier gesagt, es ist die Ankunft einer neuen Ära von WWE. Der Name Vince McMahon wird natürlich nie genannt, aber es war die erste WrestleMania ohne Vince McMahon. Und deswegen hat man die jetzt auch hier als Startpunkt quasi genommen in eine neue Zeitrechnung. Hat man ja früher auch schon mal ganz gern gemacht, dass man so Ären kreiert hat. Bei der Attitude Era gab es das damals in der Antrittsrede, bei Ruthless Aggression gab es das auch. Und jetzt haben wir es eben wieder. Egal, ob es jetzt die Paul Levesque-Ära ist, was Neues wäre, weil es wirklich mit einer Person in Verbindung gebracht wird. Davor war es ja eher so ein Schlagwort. Oder die Renaissance-Ära, die nicht gerade gut von der Zunge geht. Aber Kai, wie geht's dir da? Ich meine, wir haben Triple H jetzt seit September 2022 als Chief Content Officer. Dann, klar, wir haben auch mal eine Zeit lang dieses Hin und Her mit Vince McMahon gehabt. Da war er mal wieder da. Hat man wieder bei den Shows vorbeigeschaut, hat man wieder umgestellt, hat dann noch seinen Einfluss genommen. Jetzt seit einiger Zeit Triple H komplett quasi in kreativer Verantwortung für die Shows. Was sind so Punkte, die dir am meisten ins Auge gestochen sind? Oder wenn du jetzt sagen würdest, ja, das macht gerade diesen Neubeginn quasi aus. Was hat sich verändert für dich?
Also was sich ganz klar verändert, natürlich um Kommentaren vorwegzugreifen, ist immer noch nicht alles Gold, was glänzt. Muss man ja immer sagen, weil sonst Leute sagen, ist doch gar nicht alles geil. Ja, aber es ist schon sehr viel geil geworden. Ist auch sehr viel geiler als 2016 oder sowas. Guckt mal die Anfänge von Headlock. Nicht nur, dass wir auch besser geworden sind, aber auch, dass die Shows besser geworden sind.
Aber ich weiß bis heute nicht genau, warum ich ausgerechnet zu der Zeit Headlock gegründet habe, weil WWE da wirklich anstrengend gewesen ist.
Es
wurde ja noch schlimmer, ja.
Ja, ja. Und dann 2 Jahre Headlock, jetzt steht da mal halt Champion, richtig Bock. Aber unabhängig davon, ich finde, WWE ist zum einen, also klar, das ist natürlich alles auf Hochglanz produziert oder sowas, aber ich finde, es ist trotzdem lockerer geworden in seiner Art, wie zum Beispiel, was ich auch schon mal gesagt hatte, mit dem Comeback von dem Cody Rhodes, was noch effektiv vor dieser Triple H-Übernahme, nenne ich es jetzt mal, war. Aber trotzdem, dass halt auch ein Cody Rhodes kommt zurück und ist eben der AW Cody Rhodes. Also es ist halt der, der er wurde. Es ist jetzt nicht, oh, guck mal, da ist Dashing Cody Rhodes mit Maske, witzig, oder? Oder es ist wieder Stardust. Sondern man hat Sachen von woanders anerkannt. Das siehst du jetzt auch bei einem Tama Tonga zum Beispiel. Irgendwelche Errungenschaften und sagen, ja, die kommen halt aus Japan, die haben da und da das schon gemacht. Da ist man so viel offener als immer nur dieses, wir haben hier unser kleines Ding, alles andere gibt's eigentlich gar nicht. Dann ist auch mal eine Jordynne Grace dabei, zum Beispiel im Royal Rumble. Also man ist da offener geworden, generell auch anzuerkennen, was im Wrestling drumherum stattfindet, was ja auch gerade für jetzt Fans wie uns, die jetzt sagen, ich gucke nicht nur WWE, sondern ich gucke alles, auch interessanter ist, weil es war dann immer so ein bisschen blöd zu sagen, ja, die kennt man ja von da und dann wird das aber niemals erwähnt. Das finde ich ein bisschen unnötig. Und generell auch, finde ich, merkst du bei dem Talent mehr Freiheiten, die diese Leute haben. Jetzt, natürlich, wir haben immer schon gesagt, es gibt Leute, die brauchen vielleicht Promos so ein bisschen mehr vorgeschrieben, die brauchen mehr Hilfe, denen fällt es auch leichter, ist ja auch cool. Es kann ja auch nicht jeder einfach sagen, das sind deine drei Schlagworte, cutte mal eine geile Promo, die irgendwie auch zielführend ist. Aber ich finde, du merkst, die Leute sind viel lockerer geworden und Geschichten sind generell auf lange Sicht viel konsequenter erzählt. Du hast nicht mehr dieses Gefühl, ohne es in den Dirt Sheets zu lesen, Raw wurde wieder 5 Minuten vor Anpfiff komplett neu gemacht. SmackDown wurde wieder neu gemacht. Oh, den wollten wir jetzt pushen. Ja, irgendwie 2 Wochen, weiß ich nicht. Der ist nicht Nummer 1 Merch-Seller. Jetzt ist halt wieder ein Jobber oder sowas. Also es ist viel mehr Konsequenz im Produkt.
Ja, und Nachvollziehbarkeit, ne? Es geht alles tatsächlich relativ langsam, aber dabei auch, ne? Das Storytelling geht wirklich jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist so immer ganz viele kleine Schritte, die gegangen werden mit kleinen Peaks nach oben, Peaks nach unten, aber so, dass man sich als Zuschauer, Zuschauerin auch natürlich sehr, sehr gut darauf vorbereiten kann, ne? Also, keine Ahnung. Sami Zayns Turn gegen die Bloodline. Haben wir alle gesagt, so, wir wissen, was kommt, aber dann die Umsetzung und dann auch die Reaktion der Fans, die natürlich jetzt auch viel positiver gestimmt sind, die haben mit dazu beigetragen. Du hast gerade die Zusammenarbeit angesprochen. Das geht ja nicht nur in Richtung WWE, es geht ja auch wieder zurück. Wir haben zuletzt gesehen, dass es eine Kooperation mit Bloodsport gegeben hat, wo man Shayna Baszler, also Bloodsport gehört zu GCW, also mit Game Changer Wrestling, da haben wir Shayna Baszler ausgeliehen, dass sie gegen Masha Slamovic wrestlen kann. Wir haben es gesehen, dass man mit All Japan eine Kooperation gemacht hat, wo man Charlie Dempsey hingeschickt hat. Und das wird man auch in Zukunft, glaube ich, verstärkt machen. Zumindest so lange, wie man noch nicht komplett den Markt quasi da für sich erobert hat, indem man sagt, ja gut, dann machen wir halt eine eigene Brand auf. Zum Beispiel in Japan, wenn wir jetzt sagen, NXT Japan kommt doch noch irgendwann. Was ist eigentlich mit NXT Europe? Wir werden es sehen.
Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die stellen wir uns alle 6 Monate mal.
Was ich natürlich da anstoßen möchte, ist auch die TV-Produktion. Ich finde, man merkt extrem stark, dass das Produkt frischer geworden ist.
Tschüss, Kevin Dunn.
Ja, absolut. Ne? Was so die Kamerafahrten angeht, das wird ja selbst reflektiert. Das hat der Kevin Owens jetzt bei der letzten SmackDown-Ausgabe gemacht, den langen Kamerafahrten. Du hast längst nicht mehr diese 40 Schnitte, bei jedem Schlag ein anderer Kamerawinkel. Das Produkt ist wesentlich ruhiger geworden. Auch die Einbindung von 4K-Kameras. Du musst aber darauf achten, dass dann, wenn du quasi den Hintergrund unscharf hast und vorne die Entrances werden, dann zum Beispiel jetzt bei Bailey ist mir das zuletzt aufgefallen, dass der Hauptcharakter sozusagen scharf ist, der Hintergrund unscharf und dadurch springt einem das förmlich ins Gesicht. Bei WrestleMania haben wir das sehr oft bei den Titelankündigungen gesehen. Ja. Diese ganzen Details, auch die Blenden, die Einblendungen, die wir gesehen haben, die Matchup, ja, Animationen teilweise, die Bilder. Man hat sehr viel Kleinigkeiten auch verändert an den Produkten selbst. Was aber dafür sorgt, dass das Ganze frischer und moderner wirkt. Wie stehst du denn jetzt dazu, lieber Kai, dass es zuletzt hieß, Mensch, wir nehmen jetzt wieder diesen kleinen Entrance, den wir jetzt auch zuletzt bei Raw und SmackDown gesehen haben, den nehmen wir jetzt mit on Tour, damit wir mehr Karten verkauft bekommen. Ist das wieder hier zulasten des Pomps und der Präsentation? Verkauft man lieber noch ein paar Tickets mehr? Was sagst du dazu?
Ja, also ne, man muss ja auch jetzt ganz klar sagen, durch diese Partnerschaft mit TKO hast du ja auch nochmal, also WWE war vorher auch ein Aktienunternehmen, aber das ist ja nochmal mehr Verantwortung, Gewinne zu erzielen. Und ich finde, das merkst du jetzt auch im Rahmen von TKO, dass du da noch ganz andere Wege gehst, um Gewinnmaximierung zu betreiben. Wir sehen jetzt deutlich mehr Placements, wir sehen deutlich mehr Werbung, wir sehen deutlich mehr irgendeine Art der Vermarktung. Also wirklich alles, was nicht, was noch nicht gebrandet ist, sagt man, komm hier, weiß ich nicht, willst du noch den Steel-Share, willst du noch dein Logo drauf haben, mit dem wir irgendwie im Finale zuhauen? Also was, und ich glaube, da sind wir auch noch lange nicht am Ende angekommen. Und diesen Weg wird man auch bei den Stages gehen, dass man sagt, okay, Stage kleiner, dann können dahinter noch Leute sitzen. Finde ich persönlich aus Fansicht komplett Müll, weil es einfach doof aussieht, meiner Meinung nach. Diese kleinen Dinger, da wirkt auch alles irgendwie blöder durch. Jetzt allein natürlich diese Shots, klar, es ist unfair, das mit WrestleMania zu vergleichen, aber dieser Shot, wo du eben, dann hast du Solo gesehen, auf einmal geht dann riesig auf der WrestleMania Stage dieses John Cena Video an. So einen Shot kannst du nicht kreieren, wenn du deine 1,50 hohen Wände hast, ne? Also, das sieht dann einfach blöd aus. Deswegen habe ich es auch nie gemocht, jetzt wie in den letzten Jahren, dass die Rumbles alle in den Baseballstadien sind, weil das sieht einfach doof aus. Da kommt jemand raus und da ist halt nicht so ein Bums hinter, weil da steht dann irgendwie in 2x3 Meter steht da Edge und du denkst dir, ja cool. Also sowas macht natürlich aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie Sinn, weil du sagst, du verkaufst mehr Karten und sie haben ja wirklich auch, ne, schmeißen ja mit Superlativen um sich, neuer Attendance Record, neuer Gate Record, hier nochmal mehr rein, nochmal mehr rein, nochmal mehr rein. Kannst du natürlich damit auch wieder machen, ne?
Ja. Du hast gerade die Fusion zu TKO mit UFC angesprochen, natürlich unter der Endeavor-Flagge.
Genau.
Da merkt man ja auch, was die Vermarktung der Shows angeht. Ne? Wie viele internationale Shows haben wir jetzt in den kommenden Monaten? Das ist halt auch verrückt, ne? Wo wir über Jahre, Jahrzehnte eigentlich fast nur Shows in Nordamerika gehabt haben, also USA oder Kanada, haben wir jetzt in den kommenden Monaten. Wir haben, als nächstes sind wir in Frankreich mit Backlash. Dann haben wir Saudi-Arabien, was ohnehin immer ein Arsch voll Geld ist, was moralisch nach wie vor ein Problem ist, absolut. Muss man nicht drüber sprechen, haben wir schon oft genug getan. Ich sage es hier trotzdem nochmal, ich finde es nach wie vor furchtbar. Und das ist auch, wie ich finde, ein großer, blutiger Fleck auf der Weste von WWE, dass man das nach wie vor nutzt. Aus wirtschaftlicher Sicht absolut verständlich. Sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen, jetzt auch im Gaming-Bereich, wie stark da die Arme also, von Saudi-Arabien
also Fußball, ne? Also da waren ja überall, auch schon einzelne überall. Fußballspiele, dann kickt da irgendwie mal Real Madrid oder so. Also es ist ja wirklich mittlerweile, die kaufen sich ihre Sportevents ein, ne? Und da machen dann alle mit. Das macht's nicht besser, aber man kann nicht sagen, WWE ist so doof, sondern die werden sich dann aus Firmensicht auch denken, ja, wir wären blöd, wenn wir es nicht mitnehmen würden, ne? Und da wird dann auch mal so ein bisschen, was das angeht, die Moral aus dem Fenster geworfen.
Ja. Nennt sich Sportwashing oder Gameswashing oder was auch immer, auf jeden Fall ist es Whitewashing. Ist eine moralische Frage dahinter. Wir haben die schon mehrfach beantwortet, wie wir das aus unserer Sicht sehen. Trotzdem, also waren ja auch bei Internationalisierung, ne? Frankreich, Saudi-Arabien, Schottland natürlich dann mit Clash at the Castle und natürlich dann auch noch den Bash in Berlin. Also das sind jetzt allein
Kanada.
Vier.
Also Kanada hat es zwar ja, genannt, aber haben wir auch noch dazwischen, um nochmal zu zeigen, da sind eigentlich in den nächsten Premium Live Events sind keine Shows in Amerika.
Ja, das ist halt ganz spannend irgendwie. Für uns bedeutet das, wir freuen uns da eigentlich immer drauf, dass wir dann auch schauen, dass wir gerade bei den Shows mit einem guten Zeitfenster für uns, dann können wir auch wieder Livestreams, Live-Watch-Alongs mit euch machen. Aber es ist eben auch schon auffällig, dass wir jetzt so viele große Shows dann im Ausland haben. Auch da ist natürlich der Plan von TKO dahinter, man bekommt gleichzeitig Geld von den Städten, dass man quasi Tourismus mit reinbringt, Sponsoren, wir haben es auch gesehen. Auf den Ringmatten haben wir jetzt Prime zuletzt. Das ist mir übrigens nicht so übel aufgestoßen. Was mich viel mehr gestört hat, war die LED-Leinwände, die wir da gehabt haben. Das fand ich, da muss man dran arbeiten. Gerade was so die Beleuchtung angeht. Teilweise war die dann extrem hell. Im Ring war es zu dunkel. Es hat extrem gestört. Teilweise hat es auch so Überblenden gehabt, die merkwürdig ausgesehen haben. Also ich hoffe, dass man da so ein bisschen mehr auf den Konsumenten am TV achtet und nicht einfach nur sagt, nehmt das hier. Das ist unsere Werbung. Wir wollen die Slots entsprechend verkaufen, weil das kann es halt auch nicht sein. Aber ja, man merkt halt die Entwicklung und nichtsdestotrotz, auch wenn es da natürlich einige Makel gibt, ist es so, dass sich das WWE-Produkt in den vergangenen Wochen und Monaten massiv gesteigert hat, so muss man sagen. Es ist nicht alles perfekt. Es ist auch kein Wrestling-Produkt, sondern es ist halt eben ein Entertainment-Produkt. Und deswegen sind auch diese kleinen Schritte innerhalb der Storyline absolut wichtig, genauso wie es eben genauso wichtig ist, dass du Dinge nachvollziehbar machst. Das hat man, wie ich finde, über weite Strecken gut getan. Und WWE ist derzeit auch, oder schon seit einiger Zeit, auch gut da drin, so Brotkrumen zu legen und immer wieder so kleine Hinweise zu geben. Wir haben das bei der Schnitzeljagd nach dem Fiend zum Beispiel gesehen. Wir sehen es jetzt aktuell wieder mit den Hinweisen, was möglicherweise Onkel Howdy angeht, der in die Shows zurückkehren soll. Das ist ja schon längere Zeit gerüchtet. Man benutzt auch die sozialen Medien viel klüger, als man das noch vor einigen Jahren gemacht hat. Das macht man gerade sehr, sehr clever.
Ich finde auch, also ich muss ja mal reingrätschen.
Ja, Entschuldigung.
Gerade dadurch, das klingt jetzt auch hart und es ist immer so dieser typische Fan-Facebook-Talk schon fast, aber natürlich muss man so sagen, ich finde halt auch trotzdem, das wirkt dann so, dass durch einen Wegfall von Vince McMahon oder alten Vince McMahon-Strukturen, nenne ich es jetzt auch mal ganz klar, weil es wurde ja auch generell im Management sehr viel aufgeräumt mit Leuten, dessen Namen wir irgendwann mal irgendwo gelesen haben oder sowas, ne? Du sagst so, ja, der ist jetzt schon seit 20 Jahren da, ist jetzt raus, also ist ja auch ganz häufig, dass da jetzt auch Leute in irgendwelchen anderen Rollen rausgeflogen sind, aber ich finde, du merkst, dass das Produkt jetzt mehr am Zahn der Zeit ist, also es ist nicht mal dieses, wir müssen alles kontrollieren, sondern man lässt Sachen auch so ein bisschen seinen Lauf, wie du eben sagst, wir streuen Sachen, die sind dann, die passieren off-camera, die passieren in den Werbebreaks, aber wir vertrauen darauf, dass es seinen Weg in Social Media findet. Also dieses Marketing, was nicht von uns betrieben wird, sondern wir sagen, das ist unser Plan und die Leute machen das selbst groß. Ja. Wie eben mit dem Fiend, wie mit Uncle Howdy. Und was mir auch noch ganz extrem aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich finde, persönliche Befindlichkeiten wirken nicht mehr so stark, wie es mal war. Also, weil auch da gehe ich stark von aus, dass da auch ein Hunter dazugelernt hat, wie zum Beispiel CM Punk. Dass man ja sagt, also unter gewissen Aspekten hätte man vielleicht gesagt, wäre so nicht passiert. Aber da sagt man natürlich zum einen, Geld stinkt nicht. Das ist wirklich, es wurde uns jahrelang ins Hirn getreten mit Hingabe. Dieses, das ist best for business. Aber jetzt aktuell geht man wirklich diesen, das ist best for business Weg, wo man sagt, okay, womit können wir die meiste Reichweite, den meisten Gewinn, die meiste Aufmerksamkeit generieren? Und das macht man eben nicht, wo man sagt, den fand ich aber immer doof und den mag ich nicht und mit dem werde ich mich nie mehr anfreunden, sondern zu sagen, lass gucken, wie wir das Ganze hier größer und krasser machen, egal ob ich dich jetzt mag oder nicht. Und ganz ehrlich, zur Not mag ich dich auch vor der Kamera. Wenn die Kamera aus ist, ob ich dich dann wieder hasse und ich mit dir rede. Anderes Ding, aber diese persönlichen Befindlichkeiten, die du ja auch ganz oft hattest, auch bei der Vince McMahon und Machtspiele. Ich musste 3 Stunden vor seinem Büro warten und dann hat er mich nicht angeguckt. Also so, all sowas, das wirkt deutlich professioneller, zumindest von dem, was man mitbekommt. Ne? Also ich bin jetzt natürlich nicht Backstage, aber so wirkt es zumindest.
Es ist aktuell wirklich so, dass man das Gefühl hat, dass der Locker-Room quasi an einem Strang zieht. Das hat man ja auch nochmal mit dieser Titelfeier von Cody Rhodes zum Ende von WrestleMania nochmal massiv unterstrichen, ne? Wo dann alle nochmal zusammengekommen sind und ja, yeah, wir heben unseren Champion nochmal, unseren neuen Champion, der uns hier quasi in das nächste Zeitalter führt, den heben wir nochmal hoch und der wird nochmal bejubelt. Man hat derzeit den Eindruck, als wäre man sich da sehr einig, was so diese Entwicklung angeht. Gerade nach diesen sehr unruhigen Zeiten aufgrund des Sexskandals mit Vince McMahon, des Führungswechsels. Das ist ja alles, also ich meine, wie oft haben wir darüber gepodcastet? Ne? Das war eine reine Schlammschlacht. Und wir werden auch noch weiter darüber podcasten. Vince McMahon ist ja gerade dabei, seine ganzen Aktien loszuwerden. Und ich habe gelesen, dass er, ich glaube, 1 Jahr lang nichts mit Wrestling zu tun haben darf. Also, nächstes Jahr, Januar, Vince McMahon kauft AEW. Nein. Oder Tony Khan heuert Vince McMahon an. Das wäre natürlich auch mal was Krasses. Aber, ey, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wäre natürlich
AEW wirklich einfach eine neue FC Hollywood.
Jeder aber, ein aber man distanziert sich massiv von Vince McMahon und man transportiert diese Form der Einigkeit, des Erfolgs und des gemeinsamen Weiterentwickelns dieses Unternehmens, das transportiert man momentan sehr gut und sehr professionell. Man ist da auch teilweise sehr schnell mit Entscheidungen, wie wir jetzt zum Beispiel jüngst bei Drew Gulak gesehen haben. Da gab es die Vorwürfe von Ronda Rousey, die haben eine Runde gemacht und plötzlich ist Drew Gulak weg. Ob der jetzt auf ewig weg ist, wissen wir nicht, aber er ist erstmal bei NXT aus dem Programm quasi gestrichen und taucht da nicht mehr auf. Man ist da sehr schnell und reagiert auch entsprechend drauf. Und ja, wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt, aber ich finde gerade, was wichtig ist, ist eben, dass du hast auch als Zuschauer als Fan das Gefühl, dass da eben was passiert. Es entwickelt sich was, das Produkt ist heiß, das Storytelling ist gut, gerade was so die Main-Story angeht, diese Bloodline-Storyline, die ja auch ihre Peaks und Valleys gehabt hat, also ihre Höhen und Tiefen. Aber über weite Strecken hat man das sehr gut gemacht und vor allem auch zu den entscheidenden Zeitpunkten hat man es dann wieder heiß gemacht. Und das ist auch eine große Kunst. Nicht, dass du sagst, oh ja, guck mal, jetzt ist Backlash, jetzt muss die Story mega heiß sein. So, nee, Backlash ist halt so ein Nebenschauplatz. Ne? Viel wichtiger ist es dann, was ist beim SummerSlam, was ist bei WrestleMania, was ist beim Rumble. Da muss es knallen, da muss die Aufmerksamkeit sein. Und das hat WWE gemacht, weil wenn du bei den kleinen Shows eine gute Story hast, ist es nett, aber eigentlich musst du halt bei den großen Dingern noch mal mehr abliefern. Und das haben wir jetzt auch zuletzt gesehen. Und damit kommen wir dann auch zum aktuellen Geschehen. Wir wollen nicht so Match-für-Match-Review machen hier, wir haben schon im Magazin über Raw ein bisschen gesprochen, sondern wir wollen eher so ein bisschen Überblick heute geben und vor allem munter drauf losdiskutieren. Wenn wir gerade bei der Bloodline-Story sind, lieber Kai, es sieht ja gerade stark danach aus, als würde die zweigeteilt werden, oder? Auf der einen Seite The Rock, der quasi im Programm mit Cody steckt, auf der anderen Seite, ja, bei SmackDown, dann eben die Story um den Rest der Bloodline sozusagen, wo sich jetzt plötzlich ein Solo Sikoa hervortut.
Ja, also worüber reden wir zuerst? The Rock oder SmackDown?
Mach mal The Rock zuerst, bleiben wir chronologische Reihenfolge.
Okay, dann gehen wir zuerst zu Cody Rhodes, hat gefeiert, Leute, ich bin euer Champ, dann kommt The Rock raus und ihr musst schon fast so ein bisschen an die Interaktion zwischen The Rock und John Cena denken, wo man gesagt hat, alles klar, wir beide nächstes Jahr Main Event, wir haben mal eine Verabredung. So wirkte es zumindest ein bisschen. Gucken, ob es auch wirklich so ist. Also wenn wir eine Sache gemerkt haben, dass WWE, wie du schon gesagt hast, schnell bei Entscheidungen ist, da kann auch mal ein Main Event umgeplant werden. Ganz schnell auf einmal ist es nicht The Rock gegen Roman, Dankeschön, sondern es ist dann Cody Rhodes gegen Roman Reigns.
Da kann auch mal eine Doku übrigens verschoben werden, ganz spontan, ohne Ankündigung.
Ja, genau. Wir haben nie gesagt, wann die kommen. Wir haben einfach nur gesagt, sie kommt bald.
Ja, genau. Haben wir Mittwoch gesagt? Mittwoch. Wir meinten Mittwoch in... Irgendwann.
Mittwoch in 4 Wochen, glaube ich.
Ja, Fightful hat ja berichtet übrigens, diese Behind-the-Scenes-Doku, dass man da noch weiteres Bildmaterial zuschneiden wollte. Aber anderes Thema, machen wir weiter hier mit Cody. Rock.
Ich muss ganz klar sagen, ich weiß nicht, was ihr im Magazin besprochen habt, ich fand das Segment trotzdem komisch. Ich fand, das hatte auch extreme Längen und gerade dieses darf ich mal dein Belt irgendwie tragen. Also ich weiß nicht, ob das ein Callback war das würde mich stark wundern, zu diesem Cody Rhodes, The Rock Segment von vor 13 Jahren oder sowas, wo dann da The Rock den Belt vorgestellt hat, falls du auch die Bilder gesehen hast. Trotzdem habe ich mir auch gedacht, so, du hast jetzt keine Ahnung, wie lange für diesen Belt gekämpft. Gib den mal nicht aus der Hand.
Sag mal, du wolltest auch mal den anderen Belt haben hier, den
People's
Belt.
Also, das wirkte ganz komisch. Und ich fand auch diesen This is Awkward Chance sehr passend, weil das war wirklich awkward. Und letztendlich hat ja auch The Rock dann die Ansage in Richtung Cody Rhodes gegeben. Hier bricht mir mein Herz nicht nochmal. Wenn ich zurückkomme, komme ich halt auch für dich zurück. Ne? Weil man ja auch immer dachte, oh, wir kriegen irgendwann nochmal The Rock gegen Roman Reigns. Vielleicht kriegen wir jetzt doch eher The Rock gegen Cody. Wir haben es zwar auch viel gelobt, aber ich würde es auch gerne noch ein weiteres Mal loben. The Rock sah wirklich gut aus bei WrestleMania. Ne? Natürlich auch viel geprobt und viel geübt im Vorfeld. Nichtsdestotrotz, mit 51 dann noch so abliefern, war wirklich vernünftig. Von daher, Rock gegen Cody, hätte ich ja nichts gegen. Was er ihm jetzt in die Hand gegeben hat, ne? Das ist jetzt der MacGuffin der Geschichte. Es wird vielleicht egal sein. Das ist wie die ominöse Box, die Shane McMahon mal hatte mit Vince McMahon. Obwohl, vielleicht können wir uns mittlerweile ausdenken, was drin war. Ich glaube, wir haben eine Wahl aus 100.000 verschiedenen Sachen. Nichtsdestotrotz auch hier, vielleicht war es die Uhr oder sowas, ne, die Cody Rhodes verschenkt hat, war es ein Stück von dieser Chili-Kette da von Roman Reigns. Er hat auf jeden Fall nur gesagt, hier, brich mir nicht nochmal mein Herz und wenn ich wiederkomme, dann ist Kasala. Segment fand ich wirklich komisch, also hatte auch wirklich Längen, war auch dann, also es fing erst krass an und dann hat es für den Raw After Mania komisch Tempo rausgenommen und man wusste nicht so wohin, das mit den Belts fand ich wirklich schrecklich. Aber die Quintessenz zu sagen, wir kriegen vielleicht irgendwann Rock gegen Cody, finde ich cool.
Werden wir bekommen. Weil letztlich ist ja auch The Rock derjenige gewesen, der Cody bei WrestleMania gepinnt hat. Darf man nicht vergessen. Es war nicht Roman Reigns.
Hat er auch gesagt.
Ist der Loser an dem WrestleMania-Abend gewesen. Der hat den Pin nicht geholt. Und er hat dann auch noch tags drauf verloren. Also von daher läuft das da nicht ganz so gut. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ich musste gerade übrigens bei diesen MacGuffin-Anspielungen von dir an Eric Rowan denken. Weißt du noch an die Kiste?
Mit der Spinne?
Mit der großen Spinne drin. Ja. Genau das. Ja, also wir werden dieses Match hundertprozentig bekommen, weil das ist ein Money-Match. Da gibt's verschiedene Aussagen aktuell, wann das kommen könnte. Die einen sagen, es kann vielleicht erst Richtung WrestleMania im kommenden Jahr der Fall werden. Das würde dann bedeuten, will The Rock den Rumble gewinnen? Will ich eigentlich nicht. Das heißt auch, es ist nicht hundertprozentig bekannt, wann The Rock das nächste Mal antreten wird. Wir wissen, dass er jetzt erstmal längere Zeit weg ist und da wieder in Hollywood unterwegs ist, wieder Film dreht. Das heißt aber nicht, dass er vielleicht hier und da mal den anderen nochmal einen Gastauftritt irgendwie haben wird. Oder vielleicht sogar nochmal ein Match haben wird, weil wir wissen auch, dass die Saudis ihn zum Beispiel gerne haben wollten. Und auch da wieder Geld stinkt nicht. Mal sehen. Es sieht erstmal danach aus, als würde es erstmal längere Zeit dauern. So viel wissen wir. Eventuell sogar bis nächstes Jahr bei WrestleMania. Aber umso klüger ist es halt eben, dass man das jetzt quasi schon mal anteasert und zugleich so tut, als wenn er einfach nicht mehr auftauchen würde, weil dann ist jeder Auftritt, den er dann eben geben wird, umso größer. Dass wir das Match bekommen werden, bin ich mir 100% sicher, weil es da in der Hand gewesen ist. Mal gucken. Damit kann man vielleicht auch ganz gut den Bogen schlagen, was hier die Bloodline-Story angeht, nämlich Richtung SmackDown. Roman Reigns nicht zugegen, wieder nur per Paul Heyman, per Wiseman hier, hat seine Deklaration quasi abgegeben, dass man ja sich dafür verantwortlich zeichnet, dass hier die Niederlage stattgefunden hat. Man sagt, ja, es ist passiert, wir haben den Titel verloren, es ist nun mal so. Und Roman Reigns jetzt wohl auch erstmal eine längere Auszeit. Auch da wieder möglicherweise bis Saudi-Arabien, was am 25. Mai schon wäre. Das wäre jetzt gar nicht mal so lange. Aber es wird auch gemunkelt, eventuell bis zum SummerSlam. Kai, wolltest du was sagen?
Nee, also jetzt, weil du gerade gesagt hattest, Saudi-Arabien, das sind jetzt ja trotzdem nochmal irgendwie fast 6 Wochen. Ne? Also
ja. Das
ist natürlich auch, wir haben es schon ganz oft angesprochen, die Bloodline war häufig am schwächsten, wenn Roman Reigns nicht dabei war. Und dann ist jetzt die Frage, ob sie eben diese 6 Wochen gut füllen können. Ich bin jetzt aber trotzdem mal, um direkt reinzugehen ein bisschen in das Thema, gespannt, weil man es ja schon noch interessant aufgebaut hat. Natürlich, Paul Heyman ist dann da, ist auch das Sprachrohr gewesen, gerade am Anfang der Promo. Aber wirkte jetzt ja auch, dadurch dann hast du eben Solo, der dann Jimmy Uso attackiert. Und da dachte man ja auch vorher kurz, oh, gibt's jetzt Spannung zwischen Solo und Paul Heyman? Weil er da ja auch sehr bedrohlich guckt. Paul Heyman natürlich wieder so, oh nein, bitte attackier mich nicht, ich bin euch hier nur der Wise Man. Ne, also, und dann auch in der ganzen Show dadurch, wie dann auch ein Tama Tonga auf Paul Heyman reagiert, der dann auch noch dazu kam und Jey Uso attackierte. Also Jimmy Uso attackierte natürlich. Also die Bloodline wirkt zumindest jetzt nicht so stabil mit Paul Heyman, wie sie noch wirkte unter Roman Reigns, ne?
Ja.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall auch Bock zu erfahren, was da passiert, wie man es aufbaut und ob man jetzt auch ein Solo vielleicht nochmal mehr, der nicht in die Leaderrolle direkt steckt, aber ob er schon dieser Mini-Anführer der Bloodline 2.0 ist, die man da jetzt aufbaut und wie das dann wirkt, wenn Roman wieder zurückkommt und das in Kombination mit Paul Heyman, weil er auch in Solo gesagt hat, hier, der Tribal Chief, der wird nicht angerufen, da Tenny zertrete ich mit meinen nackten Füßen. Also, da ist ja sehr viel Potenzial an verschiedenen Ecken für irgendwelche Spannungen oder Konflikte drin.
Ja, und zugleich gab es ja dann auch immer wieder die Anspielung darauf, dass der Tribal Chief das quasi hier in Auftrag gegeben hat. Ne?
Ja.
Darf man nicht vergessen. Paul Heyman da sehr überrascht anscheinend, was diese Aktionen angeht. Können ja ganz kurz mal durchgehen. Solo Sikoa, der ja gesagt hat, hier Sieg und Niederlagen haben eine Bedeutung und haben vor allem auch eine Konsequenz.
Ich habe da mal gerade das Internet befragt zum Thema Konsequenzen. Besucht man die Seite Cage Match und guckt mal bei Solo Sikoa nach Matches und nimmt sogar Dark Match, nimmst noch Dark Matches mit rein und nimmst noch House Shows mit rein. Ist wirklich der letzte Sieg von Solo Sikoa der Sieg gegen John Cena gewesen. Er hat bei den House Shows 100-mal gegen LA Knight und gegen Kevin Owens und alles verloren. Dann natürlich auch immer wieder durch die Q, weil ist ja eben Bloodline, aber jetzt irgendwie zu sagen, ja, Niederlagen haben Konsequenzen, ne? Und selbst zuletzt vor 6 Monaten gewonnen zu haben, das sind mir ja die Liebsten.
Ja, Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Solo Sikoa ist ja zum Thronfolger hier quasi ernannt worden, zum Thronerben, ne? Der Heir, der von Roman Reigns, dürfen wir hier nicht vergessen. Und vielleicht spielt er jetzt endlich diese Macht aus, weil wir haben damals gesagt, mal gucken, ob das irgendwelche Möglichkeiten mitbringt. Jetzt hier anscheinend in dem Augenblick spielt man quasi diese Karte aus und spielt auf diese Karte eventuell sogar an. Dann hat er ja seinen Bruder Jimmy hier umarmt und hat gesagt, hier, ich liebe dich. Hat ihn aber nicht davon abgehalten, dass dann Jimmy Uso hinterrücks von Tama Tonga, dem Sohn von Haku, attackiert worden ist, der keine Blutsverwandtschaft oder sonst irgendwas zu der Bloodline an sich hat, sondern der gute Dwayne Johnson nennt ihn Onkel, aber er so, ne, der war halt immer da sozusagen, man hat mit dem viel gemacht, zu Kindheitstagen, eher so auf der Schiene, da gibt's aber keine Blutsverwandtschaft oder sonst irgendwas. Trotzdem, wir wissen, bei Samoa ist das alles ein bisschen mit den Familienverhältnissen ein bisschen komplizierter, als das hier bei uns ist.
Das ist so wie bei mir, wenn ich immer sage Papa. Also das ist bei denen so mit Onkel.
Genau so. Aber auf jeden Fall so erklärt man es, dass hier ein Tama Tonga mit dabei ist. Und der hat dann ja gemeinsam mit Solo Sikoa hier Jimmy platt gemacht. Da gab es ja auch den Spike und dann gab es die Szene mit dem Handy. Erstmal, Kai, was sagst du dazu, dass Tama Tonga jetzt hier ist? So vom ersten Auftreten, vom ersten Look her. Ich weiß, du bist nicht der absolute New Japan Freak, was das angeht.
Ja, aber man hat ja schon mitbekommen, dass, wie hießen sie, Blablabla auf Destiny?
Guerrillas
of Destiny, genau. Dass die ja wirklich seit vielen Jahren da in der Szene unterwegs sind, auch viele Siege und auch hier schon mal Titelregentschaften gefeiert haben. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut. Klar, im Normalfall würdest du immer sagen, jemand kommt erst zu NXT und geht halt diesen Weg, ne? Aber auch hier, dadurch, dass man ihn in die Bloodline stecken kann und der jetzt ja nicht erst 3 Matches in seinem Leben gewrestelt hat, sondern eher so 300 plus, kann man da auf jeden Fall sagen, pack den ins Produkt rein. Es macht ja auch Sinn, gerade die Storylines zu erzählen. Ein Solo, ja, der war auch mal kurz bei NXT, hat jetzt aber auch sein Learning auch im Main Roster irgendwie vollzogen. Von daher finde ich es da okay und es macht halt auch Sinn, gerade wenn du auch überlegst, jetzt nicht, was bringen die nächsten 2, 3, 4 Wochen, sondern was bringen die nächsten 6, 7 Monate. Es würde mich halt auch stark wundern, würden wir nicht vielleicht sogar irgendwann wieder einen Zusammenschluss bekommen von Jay und Jimmy, dass die wieder zusammen sind und dann kämpfen die vielleicht gegen Solo und Tama Tonga und es gibt ja noch weitere Leute, die gerüchtet werden, kannst du gleich noch drauf kommen, die zu dieser Bloodline hinzustoßen und vielleicht dann Roman, der sich dann auch irgendwie entscheidet zwischen den beiden, also ich glaube, wir werden jetzt nochmal, wir hatten es letztes Jahr schon, aber dass wir auf kurz oder lang nochmal eine Art Bloodline Civil War kriegen.
Ja, so sieht's aus. Übrigens, Tama Tonga auch schon 41 Jahre alt, weit über 1000 Matches bestritten, also auch deutlich über den 300 oder 400. Absolut erfahrener Mann, gerade im Tag Team natürlich jemand, der absolut versiert gewesen ist. Ich bin ehrlich, als Singles Wrestler hat er für mich nie so gezündet, aber nichtsdestotrotz als Ergänzung, als Erweiterung der Bloodline, finde ich cool. Ich finde, der hat auch einen guten Look, auch wenn ich den immer mit Gesichtsbemalung und langem Bart noch immer ein bisschen interessanter finde, aber das ist mein persönlicher Ansatz hier. Ich fand es hier nach wie vor interessant, dass quasi so getan worden ist, als ob Paul Heyman von all dem nichts wüsste, aber es wird eben auf den Tribal Chief angesprochen. Das finde ich die interessante Geschichte. Genauso ist es natürlich auch spannend, dass man hier den guten Jacob Fatu noch verpflichtet hat. Das ist ja auch zum WrestleMania-Wochenende bekannt geworden. Der war ja lange Jahre bei Major League Wrestling aktiv und war ja jemand, ich sag mal, wenn man auf X, auf Twitter unterwegs gewesen ist, da hast du immer wieder irgendwelche Highlight-Clips von dem in deinen Timeline gespült bekommen, ne? Mit krassen Aktionen für so ein Schwergewicht. Der ist jetzt nicht so riesig groß, der ist so 1,80, 1,85 groß, aber ist halt ein massiger Typ und springt halt eben Spanish Flies, Moonsaults und all so Kram. Und der ist halt schon krass. Und der ist nämlich über 8 Ecken auch hier verwandt, nämlich gar nicht so weit weg. Der ist nämlich auch quasi ein, oh Gott, jetzt kommen wieder die Familienverhältnisse. Der müsste ein Cousin von den Usos sein, wenn ich das jetzt richtig sehe hier. Ich habe den Familienstammbaum aufgeschrieben hier. Der ist quasi ein Bruder von Umaga und von Rikishi. Und also dessen Vater ist der Bruder von Umaga und Rikishi. Das ist nämlich Samuel Fatu gewesen, Tonga Kid. Und daraus, also der hat eben den Jacob Fatu hier mit reingebracht. Also
dann müsste es Cousin sein.
Müsste es Cousin sein, ne? Ich meine auch. Es ist immer kompliziert, ich hasse Stammbäume. Wir haben diesen langen Stammbaum zu den Anuais und zu den Maivias mal gemacht. Das ist einer der meistgehörten Podcasts, die wir bis jetzt gemacht haben übrigens. Aber es ist sehr,
sehr verwirrend. Die Leute brauchen da Erklärungen und das ist ganz gut, dass wir die auch geliefert haben oder dass ihr die dann geliefert habt.
Ja, aber mein Problem ist, ich kann mich jetzt kaum noch an ein Drittel davon erinnern, wer da mit wem verwandt gewesen ist, obwohl ich einen Podcast gehalten habe. Aber das ist eben auch noch eine Personalie, die hier mit Sicherheit mit ins Spiel kommen wird. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass wir demnächst, irgendwann nächstes Jahr vielleicht zwei Bloodlines wieder haben. Und zwei Dreier-Bloodlines quasi. Dass du auf der einen Seite hast du vielleicht Roman Reigns mit den Usos plötzlich für diese ursprüngliche Bloodline. Und dann packst du noch einen Solo, der jetzt auf Abwägen ist, neben einem The Rock und neben einem Tama Tonga und neben einem Jacob Fatu zum Beispiel. Ja. Oder Jacob Fatu steckst du zu den Usos. Einfach, aber du musst halt irgendwie so einen Ausgleich haben. The Rock wird nicht immer da sein, Roman Reigns wird nicht immer da sein. Das heißt, du musst so ein bisschen shiften können, damit du auch innerhalb der Wochenshows damit spielen kannst. Ich glaube, das ist ja von dir angesprochene Civil War, oder?
Ja, genau. Also zu irgendeiner Konstellation wird es da kommen.
Also schreibt uns da gerne mal vielleicht in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid oder dann auch mal bei Discord. Was haltet ihr von dieser Möglichkeit, die sich jetzt hier auftut und seht ihr das als realistische Chance an? Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass man hier nochmal so frisches Talent von außen reinholt. Übrigens den Jacob Fatu, deutlich jünger, ne? Der ist erst gerade 31. Das heißt, mit dem hat man auch jemand an Land gezogen, der hier für die nächsten Jahre auch wirklich noch mit dabei sein kann. Und ich glaube, ein Tama Tonga, ja, wie gesagt, sehe ich jetzt nicht als jemanden an, der die große Nummer wird. Aber auch da gab es schon Gerüchte, dass man ja auch in Gespräche mit seinem alten Guerillas-Partner Hikuleo im letzten Jahr zumindest gefahren hat. Hikuleo hat, glaube ich, mit der Familie gar nichts zu tun. Aber, ach komm, der sieht so ähnlich aus. Das passt schon. Also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, vor allem sehr viele Möglichkeiten, um diese Geschichte nochmal auf ein anderes Level zu heben. Das ist ja auch das, was Triple H gesagt hat. Triple H hat gesagt, so ja, die Geschichte Roman Cody, die ist jetzt erstmal durch. So, das ist jetzt gelaufen. Wir haben das über anderthalb, zwei Jahre jetzt gesehen. Cody hat seine Geschichte beendet. Für Roman ist dieser Story-Zweig auch erstmal vorbei. Aber es wird eine neue Geschichte geben. Und ich glaube, diese Geschichte wird es geben. Und am Ende der Geschichte haben wir dann eben vielleicht sogar eine gute Bloodline, eine böse Bloodline und vor allem Roman gegen Rock, weil das ist auch ein Money-Match. Selbst wenn The Rock dann irgendwann 53 oder 54 ist.
Egal.
Das wird man machen. Das wird man machen. Auch für WrestleMania oder sonst irgendwas, da wirst du Unmengen an Tickets mitverkaufen und wenn du Kohle verdienen willst, dann ist das die Story, mit der du gehen musst.
Absolut.
So, sollen wir die Bloodline ein bisschen verlassen, lieber Kai, und so ein bisschen noch über die anderen Geschichten sprechen, die sich hier aufgetan haben zuletzt?
Ja, machen wir.
Machen wir. Also generell fällt auf, es gibt erstmal auch ein paar Auszeiten nach WrestleMania. Also Seth Rollins erstmal mit einer Auszeit, Becky Lynch auch, beide auch nicht bei Raw zugegen. Da heißt es beide so, ja, 4 Wochen auf jeden Fall. Soll sich erstmal ein bisschen ausruhen quasi, von Verletzungen erholen. Finde ich übrigens absolut sinnvoll, gerade bei so jemandem wie Seth Rollins, oder? Also
ja, natürlich. Also ich weiß ja nicht, ob es da jetzt neue Infos gibt, aber mein Stand war auch immer noch, dass ja auch die Verträge von der Becky Lynch und von dem Seth Rollins auch auslaufen.
Ja.
Also da muss man ja auch noch irgendwie in Verhandlungen gehen, weil sind wir mal ehrlich, wir haben auch viel gelobt natürlich und wir haben auch bei einem Rollins auch ein bisschen gemeckert, oh ja, Title Run, ey, schon und gut, aber so ein bisschen überdrüssig. Aber was auch so ein Rollins jetzt abgeliefert hat die letzten Monate, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also der Typ ist wirklich auch ganz klar mit das Rückgrat, der Backbone der WWE. Also der ist da auch nicht wegzudenken. Deswegen alles andere als eine Verlängerung. Ich glaube, da geht es dann eher darum, was ist mein Schedule, was sind vielleicht Boni, was machen die Kohlen? Das werden dann die Punkte sein, aber alles andere kann ich mir nicht vorstellen.
Gerade
bei Becky das Gleiche.
Mein Rollins war ja auch so ein harter Verfechter für WWE über die letzten Jahre, Jahrzehnte fast schon, ne? Und ich glaube das auch nicht. Genauso mit McIntyre ist ja auch noch genauso eine andere Geschichte, wo auch der Vertrag offen ist. Ich kann mir die beiden nirgendwo anders vorstellen. Ich glaube nicht, dass ein Drew McIntyre nochmal Bock hat, um die Welt zu reisen, sagt, ich mach nochmal sowas wie jetzt einen Dolph Ziggler und catch nochmal überall.
Nee.
Ich glaube, den Anspruch hat er nicht. Ich glaube, Seth Rollins hat den Anspruch auch nicht. Ich glaube, da geht's genauso, wie du gesagt hast. Work-Life-Balance ist, glaube ich, da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die sind beide inzwischen im gesetzteren Alter, haben Kinder. Da willst du auch gucken, dass du ein bisschen Zeit für die hast. Und ich glaube, das ist der schwierigste Faktor hier. Zugleich ist es aber so, dass das Roster tief genug ist aktuell, um auch solche Verluste auszugleichen. Wir haben bei Raw natürlich einen neuen Champion mit einem Damian Priest und einen neuen Number One Contender mit Jey Uso. Wie der zustande gekommen ist, sprechen wir gleich drüber. Damian Priest als Champ und Jey Uso als Number One Contender. ich bin ehrlich, das riecht jetzt für mich nicht so nach Money. Wie geht's dir da?
Es riecht für mich aber so ein bisschen nach Backlash.
Ja, das.
Das ist aber auch vollkommen okay, weil Damian Priest muss seine Matches haben und du brauchst auch gerade für Damian Priest dann jemanden, der auch Reaktionen ins Match bringt. Und wer ist dafür besser als Jey Uso? Der kommt da raus, die Crowd geht mit, die sagen, oh geil. Und du kannst auch einen Jey Uso wieder kurz vor knapp scheitern lassen. So, das haben wir jetzt schon mehrfach gemacht. Dann sei es jetzt durch Eingriffe von außen, wie gegen Gunther zum Beispiel oder gegen Roman Reigns natürlich. Und auch hier kann sie kurz vor knapp scheitern lassen. Ne, Damian Priest hat immer noch den Judgment Day auf seiner Seite. Braucht jetzt aber auch mal ein Match, um sich selbst zu beweisen. Seine erste Titelverteidigung wird es dann werden. Ne, es ist jetzt nicht eben, wie wir sagen, WrestleMania Seth Rollins gegen CM Punk, sondern es ist jetzt eben Backlash, Damian Priest gegen Jey Uso. Aber das ist auch vollkommen okay. Weil, so ne, du musst neu starten, du musst ihm irgendwelche Gegner geben, du kannst ihn jetzt ja auch nicht, keine Ahnung, wen alles wegkloppen lassen. Ich glaube, auf kurz oder lang wird der Weg natürlich auch zu einem Drew McIntyre führen. Alles andere wird mich wundern. Und dann wird dann der Weg von einem vielleicht sogar Champion Drew McIntyre zu CM Punk führen. Also, ne, was ich auch wieder meinte, so am Horizont sehen wir schon verschiedene Paarungen, wenn wir so in Richtung SummerSlam vielleicht gucken. Man hat nochmal Money in the Bank dazwischen. Also was werden wir noch kriegen, aber die Paarung gerade so für jetzt finde ich vollkommen in Ordnung.
Ja, der gute Drew McIntyre tut immer so, als hätte er hier alles von langer Hand geplant. Aber weißt du noch, dass Drew McIntyre derjenige gewesen ist, der so oft den Cash-In verhindert hat?
Ja.
Und den jetzt, Koffer auf die Bühne geschmissen hat.
Ja,
und so.
Weil da gibt es wieder ein Glasgow-Kiss für Dominik und der Koffer wird wieder 18 Meter weit geschmissen.
Ja. Ja,
bestimmt auch ein Rekord für so Kofferweitwurf.
Na, aber vor allem, wenn er es nicht verhindert hätte, vielleicht wäre er jetzt Champion.
Das stimmt. Butterfly-Effekt.
Ja, man weiß es nicht. Nein, es ist klassischer Übergangsgegner nach WrestleMania. Also so früher, wenn du einen Babyface-Champion gehabt hast, der hat meistens dann gegen Kane gewrestelt als Heel. Jetzt
oder
hast du
irgendjemand
halt
gegen Dolph Ziggler.
Genau. Jetzt hast du halt eben Jey Uso. Du hast es schon richtig gesagt. Ist das für mich nicht die attraktivste Match-Paarung, aber es ist vollkommen in Ordnung. Auch Jey kommt ja mit einem, auch wenn es ein schlechtes Match gewesen ist, mit einem großen Sieg aus WrestleMania raus gegen seinen Bruder. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da nochmal diesen Weg suchen wird, weil der arme Jimmy, der ist jetzt heimatlos, ne? Und naja, dann geht man halt wieder zu seinem Bruder im Zweifelsfall und kommt da angekrochen. Hat schon bei WrestleMania um Vergebung gefleht. Da hat's nichts gebracht. Beziehungsweise hat er dann ja auch seinen Bruder betrogen nochmal. Naja, die interessantere Geschichte ist vielleicht hier das mit CM Punk und Drew McIntyre, weil letztlich war natürlich CM Punk jetzt wieder derjenige, der Drew McIntyre den Sieg im Fatal 4-Way gekostet hat. Und diese Geschichte zwischen den beiden, ich habe ja eigentlich gesagt, so SummerSlam treffen die beide aufeinander. Kriegen wir sowas vielleicht schon? Saudi-Arabien? Geht CM Punk nach Saudi-Arabien?
Wie war nochmal dieser Tweet, den er mal gegen The Miz abgesetzt hat? Mit G und Saksam Blood covered irgendwas? Ne?
Ja.
Also, falls du dich erinnerst, alles kommt full circle, ne? Vielleicht geht der selber blood-covered irgendwas. Man weiß es natürlich nicht. Also auch hier, es hieß ja, dass die Verletzung schneller heilt, als man denkt. Dass auch die Triceps-Verletzung nicht so schlimm ist, wie die er schon mal hatte. Ob jetzt in 6 Wochen schon ein Singles-Match gegen Drew McIntyre dann eine gute Idee ist, würde ich jetzt mal in meiner Fachkompetenz als Arzt verneinen. Also sollte man, glaube ich, nicht machen. Da sollte man sich vielleicht noch ein bisschen länger schonen. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt ein Punk auch noch hier weiterhin Drew McIntyre das Ding kostet. Deswegen gehe ich zumindest davon aus, dass es nicht erst beim SummerSlam so sein wird. Oder dass man da noch Umwege findet, das Ganze so ein bisschen zu verhindern. Drew McIntyre kommt dann vielleicht ins Money in the Bank Match und wird da auch nochmal rausgescrewt. Oder mal gucken, was man in Schottland macht, weil eigentlich hatte ich auch gedacht, in Schottland holt er sich den Belt. Und da macht man es doch erst beim SummerSlam. Also mal schauen, in welche Richtung man da geht. Weil ich mir jetzt das nicht vorstellen kann, dass man es verbrät. Weil das Match, ne, CM Punk Singles Match, das ist zu wertvoll.
Man weiß nie, wie viele Singles-Matches CM Punk noch in sich hat.
Ja, ist ja wirklich so, ne?
Ja, ist ja wirklich so. Man kann natürlich auch theoretisch, kann man diese Geschichte auch irgendwie noch ein bisschen strecken. Also im Sinne von, Drew McIntyre attackiert CM Punk nochmal, CM Punk ist nochmal verletzt, obwohl er eigentlich wieder fit ist und da muss sich da erstmal wieder erholen und dann kommt dann eben irgendwann wieder zurück und sagt, ja, ne, meine Ärzte sagen, ich bin verletzt, aber dann und dann treten wir gegeneinander an oder so. Also ich glaube auch, dass man das jetzt nicht so früh machen wird. Es ist im Endeffekt auch gerade, was so Promos und Emotionen angeht, wahrscheinlich gerade eine der besten Fäden, die wir bei WWE haben, oder?
Ja, also zumindest, was so ein bisschen auch diesen Hass angeht, wo man merkt, oh, die hassen sich ja richtig, ne? Das ist so, also das nimmt man natürlich gut mit. Drew McIntyre sowieso weiterhin interessant mit seinem Social Media Gimmick, was er da fährt. Ich bin mal sehr positiv gestimmt, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Punky auch für den Draft, für die Episoden angekündigt. Mal gucken, wie man das macht, in welche Richtung man da geht. Also es gibt natürlich auch für den Drew immer noch irgendwelche Umwege, die er nehmen kann. Weil wie gesagt, du hast jetzt noch dann Money in the Bank, was noch kommt. Du hast noch die Show in Glasgow, die noch kommt. Also da sind ja noch verschiedene Szenarien, die man durchspielen könnte, je nachdem, in welche Richtung man geht. Und je nachdem, wie lange man auch CM Punk noch Zeit gibt, sich wirklich zu erholen. Also das sind, glaube ich, viele verschiedene Faktoren, die davon abhängen. Aber ich glaube, wir können alle sagen, dass wir definitiv Bock auf diese Fehde haben.
Ja, die macht ja jetzt schon sehr Spaß. Die Reaktionen darauf sind gut. Die Promos sind sehr unterhaltsam. Auch ein genervter Drew McIntyre funktioniert für mich absolut gut. Das wird auf jeden Fall eine Geschichte sein, die uns noch lange begleiten wird. Also ich
auch davon aus. Ja. Ja, auch dann auch gerne mit dem Entrance bei Raw, so Feuerwerk, ist mir alles egal, ich gehe einfach straight durch zum Ring.
Ja.
Das fand ich ganz gut.
Du hast gerade schon angekündigt, der Draft steht auch vor der Tür und zugleich hat man ja dann eben hier auch schon mal zwei NXT-Champion präsentiert, nämlich Ilja Dragunov und Roxanne Perez. Die Ilja Dragunov auf jeden Fall auch im Draft-Pot mit dabei. Der Draft ist ja immer so eine zwieschneidige Kiste, finde ich. Auf der einen Seite irgendwie so, ja, jetzt passiert was, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich eh relativ egal, weil gefühlt eh die so wrestlen, wie sie gerade Bock drauf haben und so eingesetzt werden, wie sie gerade lustig sind. Und nichtsdestotrotz, jetzt kriegen wir eben Ende April, kriegen wir eben den Draft. Wenn ich dich jetzt frage, was erwartest du dir davon? Kriegen wir hier vielleicht schon die Splitter Bloodline oder irgendwas? Irgendwelche Stables, Gruppierungen, Fäden, die überraschend gesplittet werden?
Ich glaube, man wird hier das Roster so positionieren, wie man es jetzt wirklich auch fürs nächste Jahr haben möchte und wie man damit auch plant. Und wenn man überlegt, wen sehe ich wo auf dem Schachbrett, wen kann man wo platzieren, wer fädet mit wem auf lange Sicht, welche Tech-Teams können wir so platzieren, dass wir auch zwei Divisions haben, die vernünftig sind. Ich glaube, das wird hier ein recht strategischer Draft, um das Booking für die nächsten Monate zu sichern. An sich ist es jetzt wirklich so, innerhalb der letzten Jahre ist mein Hype, was den Draft angeht, wirklich deutlich gesunken, weil es einfach nicht mehr spektakulär ist. Besonders auch diese Drafts. Ja, wir draften jetzt übrigens, ja, das wird umgesetzt irgendwann im Juni oder so vielleicht, ja, wenn wir Lust drauf haben.
Oder Bron Breakker, weißt du noch, der ist auch gedraftet worden letztes Jahr. Und ja, jetzt ist er endlich angekommen, jetzt ist er da, jetzt diesmal wirklich.
So wie Odyssey Jones zum Beispiel. Also diese ganzen Drafts, also da bin ich jetzt noch ein bisschen, ach komm, mach halt mal dein Ding. Ne? Ilja ist ja auch drin zum Beispiel, übrigens auch sehr geil, dass Ilja natürlich ein Match hat, hab mich super gefreut.
Ja.
Also, wäre das letztes Jahr gewesen, Junge, was hätte ich das Center da zusammen gechantet, ne? Ich sag's dir ganz ehrlich, Junge. Für uns Ilja, der Wiki nach vorne gepeitscht bis zum geht nicht mehr, aber finde ich sehr geil. Siegurt gegen Nakamura, finde ich cool. Haben wir mal gucken, was man da macht, in welche Richtung man mit einem Ilja geht. Natürlich auch so für uns sehr interessant, weil man da ja nochmal eine andere Verbundenheit drin hat. Ansonsten, ne, klar, Bron Breakker hat sich jetzt auch offiziell verabschiedet, ist ja eigentlich schon gedraftet. Der wird jetzt auch nochmal dann gedraftet und sagen, jetzt ist er wirklich da, so wie du es auch gesagt hast. Und mal gucken, wie man dann von NXT noch so ein bisschen hochzieht, weil auch eine Tiffany Stratton ist ja auch so halb angekommen und dann irgendwie dabei und dann aber auch irgendwie nicht und dann ist
Vertrag immer unterschrieben, hallo?
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ich weiß, was
dann
du meinst.
Dann hat sie ein cooles Chamber-Match und dann ist es irgendwie wieder komplett egal und dann kommt sie raus und dann darfst du aber gegen Naomi verlieren, dann ist sie dann doch wieder egal, also sowas meine ich, ne?
Ja. Das ist übrigens einer der Kritikpunkte auch an die kreative Führung aktuell, was so diese Drafts angeht. Das hat mir gar nicht gefallen. Auch teilweise, dass so ein Talent plötzlich verschwindet. Auch so eine Jade Cargill, weißt du, wrestelt den Rumble, dann ist auf einmal komplett weg. Und dann kommt sie irgendwann so eine Woche vor WrestleMania wieder. Ein bisschen komisch ist das schon. Ich hoffe, dass man das jetzt dieses Jahr besser und konsequenter umsetzt und sich da früher was ausdenken. Carmelo Hayes sehe ich zum Beispiel als jemanden, der auf jeden Fall hochkommt und der wird auf jeden Fall. Ich könnte mir zu SmackDown könnte ich mir den sehr, sehr gut vorstellen.
Ja.
Schauen wir mal. Aber da werden wir natürlich auch drüber berichten. Da werden wir dann wieder Ich weiß gar nicht, Kai, sollen wir wieder sowas machen, wie hier diese Roster-Checks oder sonst irgendwas, wie wir es letztes Jahr gemacht haben? Müssen wir mal gucken, ob wir sowas... Ja, das ist
eine Überlegung auf jeden Fall. Also nach dem Draft mal durchgehen, wer könnte wie wo landen, macht eigentlich Sinn. Also in welcher Kartregion landen, meinst
du? Ja, genau. Ja. Schauen wir mal, wie wir das angehen. Das wird auf jeden Fall noch was sein, was uns hier ein bisschen beschäftigt. Ansonsten, ja klar, Kai, es gab noch jede Menge andere Storyline-Entwicklungen. Vielleicht fangen wir da mal an mit dem Geschehen um den IC-Championship. Sami Zayn und Chad Gable haben sich jetzt vorläufig zusammengetan hier gegen Imperium. Da hat ja Sami erstmal seine Antrittsrede gehalten, dann kamen die Jungs von Imperium raus, dann kam Chad Gable raus und hat Sami unterstützt und dann haben sie gemeinsam Imperium besiegt. Jetzt gibt's demnächst das Match zwischen Sami und Chad. Wenig überraschend. Erste Frage. Chad will unbedingt den Belt haben. Ich sehe da einen kleinen Heel-Turn am Horizont von Chad Gable. Und was ist eigentlich mit Gunther? Macht der auch noch Urlaub?
Ja, aber Gunther erstmal jetzt ausruhen. Ey. Der Mann war für 666 Tage Champion. So, lass dir mal ein bisschen Piano machen, ne?
Okay.
Der kommt hier schön bash in Berlin und dann holt er sich den Weltmeistergurt. Das ist
glaubst
aber noch
du,
meine.
Glaubst du, so lange macht der Pause?
Natürlich nicht, aber der muss sich auch nochmal dann wieder hocharbeiten und sagen, so, jetzt hier bin ich nochmal ein Contender.
Okay.
Aber dann ist auch okay.
Okay.
Und ja, Chad, ich muss übrigens erstmal sagen, mir hat ja deine Chad Gable-Idee sehr gut gefallen mit bei WrestleMania und dann kommt ja doch Chad Gable. Sami Zayn war schon die bessere Wahl als IC-Champ.
Ja.
Also, muss, ja, bin ich.
Weiß nicht, ob es die bessere Wahl, aber es war auch eine sehr gute Wahl auf jeden Fall.
Ja, also jetzt auch so mit den Reactions und so von einem Chad Gable, Sami Zayn ist nochmal auf einem anderen Level, meiner Meinung nach.
Ja.
Habe ich jetzt schon gemerkt. Und natürlich jetzt auch da, nächste Woche Kanada, Sami Zayn, Hometown Hero. Wo kann man besser turnen? Also, gegen welche Crowd kann man besser turnen, als wenn nicht gegen die Kanadier? Hat schon Shawn Michaels gemacht, von daher.
Kriegen wir hier so ein heiße Kartoffelbelt? Also wechselt der Titel nochmal? Oder hat Sami Glück verteidigt und dann rastet Chad aus und sagt, mein Gott, schon wieder.
Ja, so wird's kommen. Sami Zayn verteidigt und dann sieht Chad Gable rot und dann immer drauf auf den Sami.
Ich glaube auch, dass Chad Gable funktioniert super, finde ich. Also er hat sich auch echt gut entwickelt am Mikrofon, Ausstrahlung, Charisma und so. Aber ich glaube auch, dass man mit dem jetzt in eine andere Richtung geht. Er ist auch aus dieser Alpha Academy-Ding ist er halt auch rausgewachsen. Und da muss er auch raus und der kann jetzt auch für sich selber funktionieren. So ein bisschen den Kurt Engel-Weg, ne, nachdem er so ein bisschen lustig gewesen ist, jetzt darf er dann auch ruhig wieder richtig ernst werden und soll mal der Alpha Academy-Quatsch einfach loswerden. Das reicht jetzt auch und dann auf die Jagd nach dem IC-Belt gehen und dann eben da den Weg weitergehen. Habe ich auch Bock drauf. Ansonsten haben wir natürlich noch Titelmatches, die hier anberaumt worden sind. Natürlich auf der einen Seite wissen wir jetzt, AJ Styles und LA Knight, die haben Three Ways gewonnen bei SmackDown und, war nur bei SmackDown, ne?
Ja, bei SmackDown.
Bei SmackDown. Ich habe gerade überlegt, war auch was bei Raw? Nee, war nur
bei beide bei SmackDown.
Zu viel Wrestling. Genau, beides bei SmackDown und die werden jetzt dann quasi den Number One Contender Spot unter sich ausmachen und der Sieger trifft dann auf Cody Rhodes. Wäre natürlich beide spannend, ne? Genauso habe ich mir auch schon überlegt, mein Gott, vielleicht gibt's auch gar kein cleanes Finish. Vielleicht kriegen wir auch ein Three-Way.
Auch, also ich nehme alles, bin ich ganz ehrlich.
Okay.
Also generell natürlich auch wieder da große Liebe, beide Papas, ne? Generell, glaube ich, würde ich sogar lieber AJ Styles gegen Cody sehen, als LA Knight gegen Cody. Weil AJ gegen Cody wäre schon auch eine geile Paarung.
Auch mit der Bullet Club-Vergangenheit bei beiden. Ne? Da kannst du ja so viele Rückbezüge machen. Da hätte ich auch Lust drauf. Und auch AJ Styles wäre natürlich gut. Und dem tut's auch nicht weh, wenn er verliert.
Nee.
Vielleicht denke ich mir aber, so Three-Way fände ich auch attraktiv auf jeden Fall. Ja, ne? Also,
das stimmt.
Würde ich auf jeden Fall da auch nehmen. Was haben wir noch gesehen, lieber Kai? Ja gut, Rhea Ripley, die versucht weiterhin irgendwie Ordnung in den Judgment Day reinzubringen und kassiert dafür selber dann einen Stuhl an den Kopf. Da muss ich übrigens mal sagen,
Alter.
Glaubst du, dass es danach noch Howl für Liv Morgan gegeben hat dafür, dass dieser Stuhl so gut getroffen hat?
Ich glaube schon, weil der war echt ekelhaft geworfen. Ja. Also der ging ja, also wirklich, wirklich, nicht mit handschützend davor, der ging ja wirklich an den Kopf. Also, ich habe mir auch gedacht, ach du meine Güte, als ich gesehen habe, wie der von der Seite reingeflogen gekommen ist. Ja, dann natürlich ein bisschen Schlägerei. Übrigens, sehr geiler Kameraschaff, wo Dominik so die Kamera wegnimmt und sagt, so geht jetzt weg und dann schickt er die Kamera raus in die Halle. Das sind Details, das liebe ich. Dafür bin ich da.
Das mag ich.
Das mag ich, wie Opa Ulf sagen würde.
ich muss dringend ein T-Shirt machen, das wird tatsächlich schon zitiert. Ja.
Aber auch hier, ja, auch eine Liv Morgan wird von Rare Replay platt gemacht, sind wir mal ehrlich.
Ja. Ich meine, die wäre natürlich so jemand, die eigentlich dafür gemacht wäre, so als Außenseiterin, die auch schon längere Geschichte und so, ne, dass die hier einen Titel holt, aber Ich weiß ehrlich gesagt nicht gerade, wer so Rhea Ripley schlussendlich den Titel abnehmen kann. Also wird die sowas wie der Roman Reigns, der Raw Women's Division?
Gute Frage. Also am Ende wird's dann Charlotte oder so. Ich sehe aber aktuell auch niemanden, der da jetzt irgendwie in Frage kommt. Also bei der Liv Morgan ist es nicht.
Nee, immer klar, man kann es auf lange Sicht sagen, ja, vielleicht dann irgendwann in 2 Jahren ist es dann möglicherweise eine Jade Cargill oder sonst irgendwas, aber du hast ja bis dahin noch einen langen Weg zu gehen, ne?
Ja.
Und Jade
hat das Roster auch durch.
Ja, also, mal ganz ehrlich, gefühlt hat die doch das Roster jetzt schon einmal, die hat doch schon mal jede Frau da gepinnt, so gefühlt.
Ja, also prinzipiell schon, aber jetzt, wenn du sagst, wir bauen noch mal eine richtige Fehde, in Anführungsstrichen, auf, dann hast du noch so ein paar Leute, die du da nehmen kannst.
Ja, das stimmt schon. Ah, wir werden sehen. Aber das ist hier auf jeden Fall auch eine schöne Übergangsfehde. Ne? Auch da eine persönliche Geschichte dahinter, den Weg, den die beiden schon miteinander gegangen sind. Das
apropos passt für mich. Ja. Jade Cargill, ne, kriegen wir jetzt das, was wir auch schon angesprochen haben. Das Tag Team mit Bianca Belair. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie sich die Women's Tag Team Titles holen werden. Und dann nach einem halben Jahr, was auch immer, kommt der Turn und wir kriegen das Bianca-Jade Cargill-Match. Aber macht Sinn, kann im Tag-Team sein, muss nur die Hälfte der Arbeit machen natürlich, dann lernt sie natürlich nochmal mehr on the road, wirklich auch in den Matches, nicht hier mit, ich mach mal WrestleMania und mach mal ein bisschen Raw After Mania und mal ein Rumble und zeig hier meine Spots und das war's, sondern dann auch wirklich mal mehr Matchworken, mit mehr Flussen Matchworken, dass man das mitnehmen kann und ja, dann am Ende wird es höchstwahrscheinlich den Turn geben.
Ja, in die eine oder andere Richtung. Man kann natürlich auch da sowohl eine Bianca Belair als auch eine Jade Cargill turnen lassen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es einer Bianca gut tun würde, wenn sie mal als Heel auftreten würde. Die ist gefühlt Ewigkeiten als Babyface unterwegs. Ja. Und die braucht eben auch dringend einen anderen Charakter jetzt an dem Punkt. Und ja, weil die beiden haben ja schon hier, gut, da war noch Naomi mit dabei, aber die beiden haben ja schon Damage Control platt gemacht. Also das schreibt sich auch von selber. Und dann lass die doch hier ruhig in Frankreich, lass die ruhig den Titel holen gegen Damage Control, also Asuka und Kairi Sane. Kann die mit leben, lass die ein bisschen teamen bis SummerSlam oder irgendwas dann Richtung Sommer, Herbst und dann brecht die auf.
Ja.
Hatte ich das nicht sogar schon vorher gesagt? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es nur gedacht oder gesagt habe, dass wir genau das bekommen werden, Bianca gegen Jade, mit Jade und dann eben gegen die Kabuki Warriors.
Ich glaube, das haben wir aber auch alle irgendwie gesagt. Also
nein, nur ich.
Kann mich auch dran. Oh ja, gut. Ich glaube, das ist nur du gesagt.
Ja, weil ich klug bin.
Ja.
Sag
H-L-U-K. Klug.
Ach, genau. Dass ich klug bin. Genau. Ja, und du hast schon angesprochen, hier bei SmackDown haben wir noch gesehen, da wurde Bayley noch konfrontiert, erstmal von der Tiffany Stratton und dann im Anschluss hat sie aber gedacht, nee, eigentlich wollte ich gar nicht auf dich raus, Tiffy, sondern ich will natürlich ja eigentlich Naomi und da gab es ja das Match zwischen Naomi und Tiffy und das hat dann Naomi gewonnen und dann, ja. Auch da fühlt sich so ein bisschen an wie Übergang für die nächsten Monate, oder?
Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dadurch, dass du jetzt so viele neue Champs hast, hast du halt überall diesen, ein neuer Champ fängt an, ne?
Ja, ja.
Das doppelt und dreifacht sich dann ein bisschen natürlich.
Ja, ganz klar. Also das ist natürlich immer eine große Herausforderung, neue Champions jetzt hier erstmal zu positionieren und dann hast du eben erstmal ein kleineres Programm. Deswegen ist es auch gar nicht so verkehrt und dann ist es auch gar nicht schlimm, dass wir jetzt zum Beispiel von Logan Paul haben wir nur ein Handyvideo gesehen, von A-Town Down, neuen Tag Champs, haben wir gar nichts gesehen quasi. Awesome Truth bei Raw mit John Cena, das war natürlich ein super witziger Moment und ist ja auch so ein bisschen dieses Chaos innerhalb des Judgment Day ist ja vielleicht auch das, was uns jetzt die nächste Zeit begleiten wird. Du hast auf der einen Seite die Terror Twins, ne, wie sie es gesagt haben, also die beiden Titelträger mit Rhea Ripley und Damian Priest. Auf der anderen Seite hast du aber jetzt 3 Leute, ja, die sind jetzt halt auch dabei, ne? Hier der arme Finn und Dom und JD. Ja, die sind halt da und die müssen sich jetzt auch irgendwie erstmal ein Standy wieder erkämpfen, ne? Weil ja, die sind jetzt natürlich Eindeutig in die zweite Reihe geschoben worden auch dadurch, ne? Weil vorher war es so, Finn und Damian, klar war Damian Priest noch so eine Stufe drüber, aber Finn Bella war trotzdem noch so, ja gut, der ist auch Tag-Champ immerhin, ne? Ohne den geht's nicht. Jetzt ist es so, ja, braucht man die noch?
Ja, also ich glaube wirklich, die werden jetzt auch als Hauptrolle so ein bisschen Prügelknaben und Henchmen haben, ne? Also das wird jetzt so der Weg, um zu zeigen, Damian Priest kann ein dominanter Champion sein, aber da wird auch mal gut und gerne so ein bisschen das Numbers Game ausgenutzt. Und ich glaube, das ist jetzt so die Aufgabe des Judgment Day. Und ja, auch das bei Raw After Mania, das macht aber auch Spaß und dafür ist auch eine Raw After Mania da.
Ja, ja.
Und ich werde auch niemals nicht lachen, wenn man sagt, dass John Cena der Childhood Hero von R-Truth ist, weil das ist für mich ein klassischer 10 von 10 Gag. Wenn der R-Truth mit seinen fast 50 Jahren oder sowas sagt, das ist mein Childhood Hero.
Aber ich habe auch diesen Shot wirklich geliebt, wo Damien und Rhea ihre Bells nach oben recken und auf einmal kommt dann so durch die Mitte ganz still und heimlich kommt dann R-Truth mit dem Belt raus und sagt, hier, ich auch übrigens, ne?
Ja. Du bist nicht fast 50, der ist 52. Einfach so älter als The Rock. Also, ach man, wir lieben R-Truth.
Ja, aber das waren im Prinzip so die großen Entwicklungen nach WrestleMania und da muss man auch sagen, da ist jetzt bis jetzt nichts für mich dabei, wo ich sage, oh mein Gott, wie krass. Ich fand jetzt SmackDown mit dem Twist innerhalb der Bloodline-Geschichte mit einem Solo Sikoa, der hier sein eigenes Ding quasi erstmal gemacht hat, im Namen des Tribal Chief, wie er Tama Tonga gesagt hat, fand ich mit am spannendsten. Ansonsten würde ich sagen, fällt es erstmal in die Kategorie souveräne Weiterführung des aktuellen Produkts. Fühlt sich es denn immer noch für dich wie ein Aufbruch in eine neue Ära an hier, lieber Kai?
Ja, also allein durch die Tatsache, dass wir so viele neue Champs haben, oder? Also das ist jetzt ja wirklich, es hat sich selten so angefühlt, jetzt nicht wegen auch neuer Ära, sondern es hat sich selten auch so angefühlt wie der Start einer neuen Staffel von einer Serie. Du hast so dieses große Finale gehabt, lange Regentschaften, Gunther geendet, jetzt Rollins als erster World Heavyweight Champion mit diesem Belt eben, Regentschaft beendet. Dann natürlich Roman Reigns mit 1300 Tagen Regentschaft beendet. Also all solche Sachen. Bayley neuer Champion. Du hast ja wirklich jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, unabhängig von neuer Ära hin und her, wirklich einen krassen Neustart, weil du auch so viele neue Champions hast, die du jetzt nur aufbauen kannst. Dann jetzt noch den Draft, wo ich zumindest hoffe, dass man jetzt wirklich sagt, wir planen einfach langfristig damit was und nicht für Draft-Leute, um zu sagen, guck mal, hier ist eine coole Grafik, da steht SmackDown oder Raw neben. Und dann ist es egal für die nächsten 5 Monate, sondern dass man da jetzt einen guten Weg geht. Ich würde mir immer noch wünschen, dass man auch in dem Rahmen des Drafts die Tech-Belts nochmal redesignt, weg von diesem rot-blau hässlichen Drecksleder da, sondern dass man denen auch wieder einen eigenen Charakter gibt. Und ich rede jetzt nicht, das ist die kleine Version vom WWE und die kleine Version vom Dingens Championship, aber dass man da irgendwie wieder was macht, so wie halt so wie früher, ne? Da hatten wir ja auch 2 Tag-Team-Belts, ja. Diese World-Tag-Team und die anderen halt.
Ich hoffe auch ruhig, wenn eine andere Farbe bekommen als Silbern, finde ich. Und ja. Weg von diesem Gladiatoren-Design, das bin ich auch nicht so der größte Fan von, ja. Ja,
also dass man da irgendwie was macht. Und ich muss es nutzen, um die Chance anzusprechen, neue Ära, was ich mir wirklich wünschen würde, dass man da nochmal das Theme-Game überdenkt. Also dass man sagt, vielleicht entweder wir holen wieder CFO-Dollarzeichen, wie ich sie gerne nenne, rein, oder Jim Johnson.
Oh Johnson. Ja. Aber dann geht's aber ganz weit zurück, du.
Ja, aber
dann haben wir hoffentlich wieder gesungene Themes und so.
Ich wollte sagen, aber der Mann, der hat ja Banger after Banger geschrieben, ne? Ja. Ach, apropos, Selbstvorlage für mich persönlich. Sheamus kommt ja auch noch zurück.
Richtig, Sheamus,
ja. Wenn wir bei Banger after Banger sind. Also mal gucken, was man da noch macht.
Ja.
Der könnte auch natürlich ein Gegner sein, entweder für Cody oder für Damian Priest.
Ich bin gespannt. Also die WrestleMania hat es auf jeden Fall geschafft, dass man so ein, wie du schon gesagt hast, das Gefühl gehabt hat wie ein Staffelfinale. Jetzt sind wir an dem Punkt und jetzt geht's eben weiter. Was ich mir im Speziellen für die nächsten Monate wünsche, ich will auch Gunther gegen Ilja Dragunov im Main-Roster sehen.
So. Ja, bitte. Aber auch nicht einfach so bei Raw so sagen, so ja, haut euch mal, sondern ey, gebt denen mal eine Bühne und lass dich auf die Schnauze hauen. Weil, ne?
Ja, das will ich sehen. Momentan ist es ein bisschen Übergangsprogramm, aber ich glaube, da wird man auch entsprechend mit den Baby-Steps, wie Shaggy und ich das immer so schön im Magazin nennen, man wird da Schritt für Schritt die einzelnen Geschichten wieder aufbauen, wie man das jetzt auch zuletzt gemacht hat und wird dann in Richtung der wirklich großen Events nochmal da in großen Augenblicken kulminieren. Das hat man zuletzt gemacht und das ist genau das, was ich mir erwarte. Neben dem ganzen Business-Kram, über den wir auch immer wieder sprechen, neben dem ganzen Production-Value, der draufgekommen ist, dass man einfach da schafft, jetzt peu à peu wieder die Storylines angeschoben zu bekommen. Das ist gerade die große Herausforderung. Das hat man in den letzten Jahren wieder verstärkt gemacht. Und das muss man ja sagen, Kai. Ich erinnere mich noch an Ausgaben oder an Zeiten, ja auch bei Headlock, wo wir dann gesagt haben, ach, guck mal hier, warum treffen die dann aufeinander? So, ja, beim Pay-Per-View so, ja, keine Ahnung, ne, warum die da aufeinander treffen. Einfach, weil es gerade so notwendig gewesen ist. Das haben wir jetzt gar nicht mehr, dass wir so Fäden-Matches ohne Geschichten quasi bei einem PLE haben.
Ja, genau. Also es ist nicht immer die größte Geschichte.
Nö, ne? Muss auch nicht.
Aber es ist zumindest eine Begründung. Und selbst wenn jemand Champion ist, versucht man auch um die plumpe Begründung, du bist Champ und ich will Champ sein, da trotzdem so ein bisschen Fleisch dran zu packen. Ne?
Du brauchst ja auch im Endeffekt für gerade für so ein PLE, wo meistens eh nur 6 Matches stattfinden, ne, maximal, brauchst du ja auch nicht für jedes eine riesengroße Story, sondern es reicht, wenn du 2 große Stories hast, 1 oder 2 große Stories und drumherum hast du dann eben kleinere Geschichten, ja, die das ein bisschen auffangen. Das reicht vollkommen aus, ne? Aber
ich würde übrigens auch noch spekulieren, ne? Ich sag's einfach heraus, weil wenn ich falsch liege, ist es umso cooler, aber ich spekuliere einfach mal, King und Queen of the Ring wird wieder komplett egal sein. Also, das wird sich nie ändern. Da wird wieder ein Typ und eine Frau, wenn dann wieder mit Krone rumlaufen. Ey Leute, wisst ihr noch Queen Selina, oder? Cool. Also, und es wird alles wieder Jacke wie Hose sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man sowas eine Tiffany Stratton gewinnen lässt.
Ja.
Dass du dann sagst, hier, ich bin Queen Tiffy oder sowas.
Oh, das
und ich hoffe, dass man das entweder dann gut nutzt und dass man ihr dann aber auch damit dann nicht schadet. Weil das könnte Potenzial haben, aber es könnte ja auch einen ganz dummen Stempel aufdrücken.
Ja, die Frage ist auch, worauf möchte man mit diesem Turnier hinaus? Ne? Willst du dann jemanden ein neues Gimmick quasi verpassen? Das hat man in der Vergangenheit sehr gern gemacht, dass man da gesagt hat, hier, ich bin jetzt King oder Queen. Finde ich halt abgedroschen heutzutage. Bei Queen TV kannst du es noch machen. Ne? Queen ist ja inzwischen auch
im
Jargon quasi, im Jugendsprech.
Ist you ja go, auch, Queen.
Genau, hat ja auch eine Bedeutung.
Slay. Quasi.
Genau. Und ob es danach vielleicht auch noch einen Title Shot oder sonst irgendwas gäbe, weil dann brauchst du dieses Ding gar nicht, weil ich finde jetzt auch, ich brauche nicht König und Königin innerhalb von Shows.
Das ist auch doof, das ist auch wirklich outdated, ne? Also genau. Jetzt mal ehrlich.
Also ja, wenn es zum Charakter passt, gern. Tiffany Stratton finde ich super, ehrlich gesagt, mit Queen.
Oh, schlau ist gesagt, der Kai, richtig krass.
Ja, du bist klug, Kai.
Kai, Luca.
Aber keine Ahnung, wenn jetzt mal angenommen LA Knight, wäre auch witzig eigentlich, ne? Von LA Knight, wird er dann zu LA King eigentlich?
Der King Knight.
Ja, weißt du, der ist einmal aufgestiegen quasi.
Ja. Aber das ist halt wieder das Problem, das ist wirklich so ein Ding, was man auch so, ja, hier LA Knight, die Leute mögen dich doch, oder? Du gewinnst nie was, fährt doch King of the Ring.
Immer noch besser als hier die Slim Jim Battle Royale, weißt du noch, ne?
Ja, natürlich.
Wir schauen mal, wie sich das entwickelt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht einfach nur im Title Shot endet und dann ist gut, ne? Aber ich brauche nicht King und Queen Gimmicks jetzt in beiden Shows, das muss echt nicht sein. Schauen wir mal. Ansonsten haben wir das denn hier ganz gut, glaube ich, zusammengefasst, was jetzt zuletzt passiert ist. Auch dieser Neustart einer neuen Ära. Schreibt uns auch da gerne mal. Ist es für euch eine neue Ära? Was wird diese Ära auszeichnen? Da werden wir garantiert auch noch bei Zeiten noch das ein oder andere Mal drüber sprechen. Und Kai, nächste Woche gibt's natürlich dann den Fragen-Podcast. Schickt uns da gerne Fragen an fragen@headlock.de oder kommt auf den Discord und stellt die da unter den Hashtag AskHeadlock. Und dann nehmen wir die hier nächste Woche rein. Hast du noch Fragen, Wünsche, Themen, irgendwas, worüber du reden willst, Kai?
Der kluge Olaf und der kluge Kai verabschieden sich, würde ich sagen.
K-L-U-K, ganz genau. Ja. Ihr seid auch alle wunderbar klug, weil ihr habt Headlock heute gehört.
Das stimmt. Eine kluge Wahl.
Eine kluge Wahl. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und habt ein bisschen Freude dran gehabt, uns hier zu lauschen. Wir hören uns nächste Woche hier wieder mit dem Fragen-Podcast. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, schaut gern bei Patreon, Steady und bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Nächste Woche gibt's unter anderem das Watch-Along aus den Golden Years, nämlich zum Royal Rumble 1991 mit Markus Holzer, meine Wenigkeit. Also das lohnt sich dann auch. Jede Menge Hörspaß. So, dann sind wir durch. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.